Gott also hat doch immerhin in 6 Tagen die Welt geschaffen, das ist ja doch eine stramme Leistung.
Ja.
Und am 7. Tage ruhte er und das ist im Grunde genommen auch dann ein Programm für die Menschen geworden. Es ist die biblische Sicht, dass die Schöpfung einen Schöpfer, einen sehr produktiven, kreativen Schöpfer voraussetzt. Und dass wir als Bestandteile dieser Schöpfung oder als Krönung dieser Schöpfung auch befugt sind, die Welt, die Schöpfung zu verarbeiten, uns zu unterwerfen. Ja, dazu haben wir ja den eigentlichen Auftrag bekommen. Macht euch die Erde untertan, ist ja die Aufforderung oder eigentlich eine Pflicht an uns, gerichtete Pflicht, nämlich durch Arbeit und auch mit den Mitteln der Technik die Schöpfung zu unseren Gunsten, für unser Wohl zu verarbeiten. Mhm. Und darin liegt schon eine gewaltige Aufwertung der Arbeit, vor allem gegenüber einer Kultur des griechisch-römischen Kulturkreises, wo die Arbeit im Grunde genommen doch eher eine Sache der Sklaven war, eine sehr entfremdende Sache, eine üble Geschichte. Der freie Mensch, der hat also nicht von seinem Recht auf Arbeit Gebrauch gemacht, sondern die Muße, das war das eigentliche Ideal, also ein geradezu philosophisches Ideal. Und die Arbeit, die harte Arbeit, die hat man den Sklaven überlassen.
Das heißt also, im christlichen Verständnis ist Arbeit mehr als nur Bürde, sondern ist auch Teilhabe an der Schöpfung Gottes.
Ja, im christlich-jüdischen Verständnis ist hiermit die Arbeit geradezu in einen religiösen Status hineingezogen oder hat eine Dimension bekommen, auch sozusagen am Schöpfungswerk Gottes zu partizipieren, Anteil zu haben daran, diese Schöpfung weiterzuentwickeln. Ganz natürlich im Sinne des göttlichen Schöpfungsplanes und nicht etwa zu sagen, dass wir eine völlige Neuschöpfung machen können. Diese Hybris, etwas aus dem Nichts heraus selber schaffen zu können, ist ja dann doch die große Versuchung, die große Hybris auch der abendländischen, der neuzeitlichen Geschichte geworden.
Ja, und gibt es auch im Neuen Testament Belege oder Bezüge zu der Vorstellung, was Arbeit ist oder was Arbeit für den Menschen ist und bedeutet?
Ja, Frau Eble, das ist ja hier schon im Leben Jesu sehr deutlich sichtbar, dass er doch in den ersten 30 Jahren seiner Wirksamkeit im Verborgenen, ja sehr demütig im Betrieb seines Vaters, der wohl so ein kleiner Unternehmer gewesen ist, ein Handwerker würde man vielleicht sagen, dass er dort mitgearbeitet hat, also die größte Zeit seines Lebens eigentlich uns als Arbeiter oder als, als Handwerker vor Augen steht, wenngleich also die Details darüber uns nicht bekannt sind, nicht wahr?
Ja.
Aber durch Jesus hat bestimmt diese Arbeit, vor allem auch, wovon Sie ja am Anfang sprachen, die Last und die Mühe der Arbeit, dieses auch mit der Arbeit notwendig verbundene Negativum, dass wir das in Geduld ertragen und dadurch sogar am Erlösungswerk Christi teilnehmen können. Das ist eine glaube ich, doch sehr deutliche spirituelle Sicht der Dinge, die wir, jedenfalls insofern wir gläubige Christen sind, durchaus ernst nehmen, indem wir also auch durch Arbeit unser Leben heiligen können.
Ja.
Und gerade auch durch die negativen, schwierigen Aspekte der Arbeit. Die Arbeit, auch die modernen Formen der Arbeit, haben ja immer etwas Entfremdendes an sich.
Mhm.
Und das geht ja also vor allem seit dem Sündenfall ist es ja so, da steht ja auch in der Bibel drin, nicht, dass jetzt also mit Schweiß und Tränen und die Dornen und mit den Disteln, alles das ist ja ein belastendes Element jetzt in der Arbeit geworden. Und das sozusagen also mit Leichtigkeit auch auflösen, aufnehmen zu können, vielleicht auch wie eine Art Kreuz manchmal tragen, mittragen zu können, das ist sicherlich ein wunderbarer Aspekt der Arbeit und unseres Glaubens.
Ja, um noch einmal auf Jesus zurückzukommen, in Bezug auf sein verborgenes Leben heißt es, er nahm an Alter und Weisheit zu. Ist da in Bezug oder herzustellen zur Arbeit, dass er an der Arbeit, die er dort in der Werkstatt seines Vaters erledigt hat, gewachsen ist?
Das dürfen wir durchaus annehmen, wie das so allgemein menschlich eben so zugeht, dass man im Laufe der Zeit klüger wird. und aus den Erfahrungen lernt, vor allem aus den Erfahrungen, die die Arbeit uns, das Arbeitsleben uns bereithält.
Gibt es nach der Bibel eine Pflicht zu arbeiten?
Ja, wenn Sie die Aussagen des heiligen Paulus ernst nehmen, dann selbstverständlich, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ja. Also das setzt natürlich schon voraus, dass einer, der nicht arbeiten kann, nicht etwa seinen Lebenszweck verfehlt hat. Ja. Das ist mal klar. Aber wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das bedeutet doch die Aufforderung, Junge, das ist doch deine Pflicht, selber durch Arbeit deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja. Das galt auch sogar für die Apostel. Nicht? Das waren ja alles biedere Arbeiter, Fischer, Handwerker und was auch immer. Mhm. Und der heilige Paulus hat ja auch noch in seinem Beruf also weitergearbeitet teilweise. Also kurzum, das ist mithin eine ungeheure Aufwertung der Arbeit, die hiermit geschehen ist. Und ist, glaube ich, bis heute wohl also unter dem Stichwort der Humanisierung der Arbeit auch ein ganz wichtiges Stichwort.
Kann man ausgehend von der Verpflichtung der Arbeit auch ein Recht auf Arbeit ableiten?
Ja, ich halte das für ganz evident. Das ist, meine ich, selbstverständlich. Wer zur Arbeit verpflichtet ist, der muss natürlich auch zu ihr berechtigt sein. Ja. Die Frage ist natürlich nur, wie man dieses Recht auf Arbeit formuliert. Ist es ein Anspruchsrecht auf einen bestimmten Arbeitsplatz, der auch noch bezahlt werden will? Oder ist es mehr ein Freiheitsrecht? Mhm. Das heißt, dass mich keiner daran hindert, dass ich irgendwo eine Arbeit übernehme. Mhm. Und im Lauf der christlichen Tradition hat es sich so herausgestellt, dass wir primär annehmen dürfen, es ist ein Freiheitsrecht. Mhm. Also, dass uns bitte schön keiner Hindernisse in den Weg legt, wenn wir Arbeit suchen. Und Arbeit jetzt natürlich noch immer in einem sehr weiten Begriff. Das ist nicht nur die Erwerbstätigkeit. Mhm. Es gibt doch sehr viele andere Formen einer höchst sinnvollen, einer notwendigen Arbeit, die oft gar nicht in ihrer Bedeutung erkannt wird, weil sie nicht mit einem Preis versehen wird, mit einem hohen Lohn ausgestattet wird. Ja. Etwa die Arbeit also vieler Mütter oder Väter im Bereich der Erziehung, also Familienarbeit zählt darunter. Oder viele Formen auch der ehrenamtlichen Tätigkeit oder auch im Bereich der Politik. Es wird, sind ja nicht alles bezahlte Leute dort, nicht? Mhm. Und ich meine auch die Arbeit der älteren Menschen, das ist ja nicht so, dass man mit 60 oder 65 Jahren und plötzlich. Es gibt also gerade die neue Tendenz des Hobby, des Do-it-yourself und so. Ja? Mhm. Das sind doch wunderschöne auch Formen der Arbeit, die zwar nicht honoriert werden, die aber doch außerordentlich sinnvoll und anerkennenswert sind. Ja.
Wie sehen Sie das Recht der Arbeit oder auf Arbeit verbunden mit der hohen Arbeitslosigkeit, mit der wir heute konfrontiert sind?
Ja, da ist das mit dem Recht auf Arbeit schon so ein Problem. Wir nehmen es erstmal als ein Freiheitsrecht an und fragen uns dabei, was steht eigentlich dieser Freiheit im Wege? Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, bei einer genauen Analyse werden wir feststellen, das sind nicht nur weltwirtschaftliche Probleme oder Nachfrage-Angebotsrelationen, sondern ich vermute, dass, also wenn wir mal die deutsche Situation betrachten, dass viele unnötige Gesetze und Barrieren und Schranken aufgebaut werden, die es etwa einem Menschen sehr schwer macht, sich selbstständig zu machen oder dann auch noch in der Lage ist, also Mitarbeiter einzustellen. Mhm. Das liegt nicht nur an der Marktwirtschaft oder ist es nicht so sehr auf ein Marktversagen zurückzuführen, die hohe Arbeitslosigkeit im Bereich der Erwerbstätigkeit. Mhm. Unbezahlte Arbeit gibt es ja in Hülle und Fülle.
Ja, genau.
Also ich könnte sofort einige hundert Leute anstellen, wenn ich sie nicht bezahlen müsste. Ich könnte sie auf jeden Fall sinnvoll beschäftigen. Ja. Es gibt ungeheuer viel zu tun. Aber das jetzt zu organisieren aus dieser vielen nachgefragten Arbeit, die aber offensichtlich nicht bezahlbar ist, das so zu organisieren, dass jeder von seinem Recht auch Gebrauch machen kann, auch im Sinne der Erwerbstätigkeit eine Arbeit zu finden, das sind Strukturfragen an unsere Wirtschaftspolitik, die wir im Einzelnen noch zu behandeln hätten.
Pater Oggenfels, uns interessiert besonders die Bedeutung der Arbeit für den Menschen als solches im Rahmen der Entwicklung seiner Möglichkeiten, Fähigkeiten. Können Sie vielleicht einfach ausgehend, wir haben im ersten Teil unseres Gesprächs schon angesprochen, die Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott.
Das bedeutet einmal eine ungeheure Aufwertung der Arbeit, das haben wir gesehen, aber eben doch nicht ihre Verabsolutierung. Sehen Sie mal, das war ja am siebten Tag, wo Gott ruhte und eben nicht gearbeitet hat. Und das ist ein Aspekt der Muße, der Besinnung, der Hinwendung zu Gott, aber auch ein Aspekt der anderen Formen der Praxis. Es ist ja nicht nur, dass die menschliche Praxis aus Arbeit bestünde, also auch nicht aus Erwerbstätigkeit oder aus ehrenamtlicher Arbeit, sondern ein großer Teil unseres Lebens, und Gott sei Dank haben wir ja auch immer mehr Freizeit dafür zur Verfügung, besteht darin eigentlich auch, eine Chance zu haben für das Spielen. Der Mensch ist ja auch nicht nur ein arbeitendes Wesen, sondern ein spielendes Wesen, ein Homo ludens, wie ein gewisser Hugo Rahner es mal ausgedrückt hat. Und ich meine, auch der Sport gehört dazu. Das sind alles Formen, die man durchaus für sehr bedeutsam halten darf. Dazu gehört vor allem die Meditation, das Gebet. Das ist ja keine Arbeit in dem Sinne, der Gottesdienst.
Ja, ja.
Und dafür sollte man sich wirklich mehr Zeit nehmen und von dort her auch die Kraft finden, um dann im Arbeitsleben doch den tieferen Sinn auch zu erfassen. Mhm. Und so muss also Arbeit und Ruhe, oder wie der heilige Benedikt das gesagt hat, bete und arbeite.
Ja, ora et labora.
Ora et labora, das ist die Parole des Abendlandes gewesen. Und ich glaube, wir haben hier sehr viele Entwicklungen im Lauf der Neuzeit mitgemacht, wo das Ora leider in Vergessenheit geriet, das Beten. Und die Arbeit hat dann eine derartige verabsolutierte Form bekommen, dass sie oft mit Religion gleichgesetzt wurde.
Ja.
Also es gibt in der Neuzeit, also gerade in England, hat es einen Philosophen namens Carlyle gegeben, der praktisch die Arbeit mit der Religion gleichgesetzt hat. Das ist der eigentliche Sinn des Lebens, ist die Arbeit. Ja. Also so haben die Christen das eigentlich nicht verstanden.
Ne? Ja.
Der eigentliche Sinn liegt nicht in der Arbeit. Die Arbeit ist nur ein Mittel zum Zweck. Sie ist aber kein Selbstzweck.
Ja.
Und wenn Sie das gesagt haben, damit also zum Zwecke etwa die Mittel zum Leben zu erarbeiten, zu verdienen, also die Erwerbstätigkeit, so ist das an sich ein sehr wichtiger Aspekt und führt uns dann auf den Weg der Frage, wie denn Arbeitslosigkeit heute zu bewerten ist.
Ja, eine kurze Frage noch. Wie kann der Mensch, der heute jeden Tag um 8 Uhr ins Büro geht, dieses Ora e Labora der Benediktiner umsetzen oder praktizieren?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man doch immer noch Zeit finden kann. Bei dieser Form heute flexibler Arbeit kann man sich das sehr gut einteilen. Oder könnte man das sich eigentlich, dass man ruhig mal morgens etwas früher aufsteht und mal in die Heilige Messe geht. Oder zwischendurch einmal eine Ruhepause einlegt und hier in eine tiefere Nachdenklichkeit über den Sinn der Arbeit und was hat Gott eigentlich mit mir vor, dass ich jetzt durch die Arbeit erreichen sollte. Ja. Oder auch in eine Siesta, das ist eine sehr wichtige Einrichtung, die wir vor allem in den mediterranen Zonen haben, dass wir das Recht auch auf Siesta vielleicht einmal einfordern sollten. Das trüge auch zur Humanisierung des Arbeitslebens bei.
Wie könnte das konkret aussehen? Dass zum Beispiel in Betrieben eine längere Mittagspause zwischengeschaltet wird oder...
Ja, das könnte, ich habe mir darüber noch keine weiteren Gedanken gemacht, aber das wäre eigentlich mal ein reizvolles Thema, wie man so etwas in unsere Arbeitswelt imputieren könnte und auch mit den Tarifpartnern vielleicht einmal verhandeln könnte, dass so diese sterile Aufgeregtheit, diese Hektik des Arbeitslebens, die ja also absolut nicht zur Kreativität beiträgt, sondern die Menschen oft krank macht, diese Workaholics, diese von Arbeit Besessenen, ne? Und es kommt ja nicht darauf an, möglichst viele mechanische Handgriffe zu verrichten oder einen Leerlauf, einen rotierenden Leerlauf zu machen, sondern es kommt ja darauf, eine kreative Form der Arbeit zu finden, die uns viele überflüssige Arbeit nachher ersparen kann. Ja. Nicht? Erstmal das Know-how zu haben, also bestimmte auch Techniken zu entwickeln, die uns die Arbeit erleichtern. Das, meine ich, setzt auch einen gewissen Abstand, eine gewisse Muße voraus, auch da forschen, experimentieren zu können. Und dazu bedarf es auch vieler der Ruhe, nicht wahr?
Ja, was den Sonntag, den Tag der Ruhe betrifft, ist artet ja heute in einem vielfachen Freizeitstress aus, sodass viele dann oft am Montag ins Büro gehen und froh sind, dass sie sich von ihrem anstrengenden Wochenende erholen können. Ja. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung?
Das ist sehr problematisch, vor allem hinsichtlich also der der Arbeit am Sonntag. An sich sollte der Sonntag ja ein Tag der Ruhe sein, so steht es auch in unserer Verfassung. Aber es wird immer mehr sonntags gearbeitet. Nicht so sehr in der Industrie, aber vor allem in diesem Dienstleistungsbereich der Freizeitwirtschaft. Es gibt immer mehr Belustigungsangebote und immer mehr Freizeitgeschehen, das man auch kommerziell ausbeuten kann. Aber das setzt doch voraus, wenn wir hier die Nachfrage stimulieren, setzt das die Arbeit der anderen voraus. Für die ist das kein Feiertag. Ja. Wir können uns dann amüsieren, irgendwo einen Freizeitpark besuchen, wenngleich das Amüsement manchmal sehr zweifelhaft ist. Vielleicht wäre es besser, man bliebe zu Hause und würde mal in sich gehen und mal ein Buch lesen. Ja? Ja. Aber das ist ein anderes Problem. Das wäre die Frage, wie wir nicht nur eine Arbeitskultur und eine Arbeitsethik entwickeln, sondern auch eine Freizeitethik. Das ist eine sehr dringende Angelegenheit.
Ja, das ist eine interessante Feststellung. Ja, eine Frage, äußert sich auch die Sozialethik der Kirche zu dieser, gerade zu dieser Problematik der Sonntagsruhe?
Ja. Natürlich wird das gefordert. Es ist nur sehr schwer durchzusetzen, weil zu viele daran interessiert sind, dass vielleicht doch noch sonntags gearbeitet wird. Aber ich möchte noch mal zurückkommen. Sie haben ja eben eine Frage aufgeworfen, was die Arbeitslosigkeit betrifft.
Ja, genau.
Das sind doch sehr ernsthafte Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Denn Erwerbstätigkeit wird auch in Zukunft notwendig bleiben. Denn der andere Weg wäre, dass man sozusagen Kostgänger wird des Staates. Aber ich finde, der heilige Paulus hat ganz recht, also es gibt auch eine Pflicht zur Arbeit und durch Arbeit seinen Lebensunterhalt zu decken und dadurch auch eine gewisse Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit zu haben für sein Leben und für das seiner Familie. Und überdies auch noch sollte man die Erwerbstätigkeit pflegen und durchsetzen, auch indem man mehr Arbeitsvollbeschäftigungspolitik betreibt, weil nämlich die Menschen doch frei sein sollten von staatlichen Alimenten ja, und nicht immer mehr in die Abhängigkeit eines Sozialstaates geraten kann, der ja eigentlich nur den Mangel zu kompensieren hat. Also man sollte sich mal überlegen, ob man nicht durch eine gewisse Liberalisierung des Arbeitsmarktes auch dazu hinleiten sollte, dass endlich auch mal viele Menschen, gerade die Arbeitslosen, von diesem Freiheitsrecht auf Arbeit Gebrauch machen können.
Was könnte Ihres Erachtens, Pater Ockenfels, von Seiten der Unternehmer gegen die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland gemacht werden?
Ja, man muss erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen oder begünstigen, dass sich möglichst viele Leute auch unternehmerisch betätigen können. Und dann gibt es ja nun leider bei den Unternehmern nicht das Recht auf Aufträge. Ne? Das hängt von den Märkten ab. Ne? Und wenn ein Unternehmer praktisch keine Aufträge hat, keine Arbeit zu vergeben hat, dann gibt es eben auch Arbeitslosigkeit. Ja. Darum müsste man hier vor allem ansetzen und die Bedingungen für die Unternehmungen verbessern. Ja. Das würde auch mehr Arbeitsplätze schaffen. Denn die kosten heute, vor allem wenn es sich um hochtechnisierte Arbeitsplätze handelt, eine Menge Geld. Mhm. Und innerhalb einer Weltwirtschaft, wo die Konkurrenz immer stärker wird, müssen wir auf die Modernisierung dieser technischen Vorkehrungen bedacht sein. Und auch darauf achten, dass die Menschen rechtzeitig sich also mit diesem technischen Fortschritt einlassen. Und heute durch Fortbildungsmaßnahmen eben Anschluss finden an dieser Entwicklung. Denn das einmal Erlernte, was wir früher so mal gedacht haben, jetzt lernen wir in der Schule, das, was wir fürs ganze Leben gebrauchen können. Das ist heute nicht mehr so. Bildung ist eine sehr leicht verderbliche Ware geworden. Und die Fortbildung, das Studium Assiduum, wie das der heilige Thomas von Aquin schon gesagt hat, das Studium Assiduum usque ad mortem, also das Weiterstudium bis zum Tode, bis zum Schluss, sich auf dem Laufenden zu halten, ist heute in einer so dynamischen Wirtschaft absolut unentbehrlich.